Durch unseren Gang durch das Lukas-Evangelium sind wir in Kapitel 16 angelangt. Und die heutige Rede des Herrn Jesus haben so manche Christen auch wirklich herausgefordert. Es geht um einen Menschen, der offensichtlich als ungerecht von Jesus vorgestellt wird und der doch auch als Beispiel für seine Jünger hergenommen wird. In vielen Bibelübersetzungen heißt es in ihren Überschriften vom untreuen Haushalter oder vom ungerechten Verwalter. Dabei kann der Leser dann schnell auf die Fährte gesetzt werden, dass Ungerechtigkeit, wenn sie für einen guten Zweck nützlich ist, doch auch seine Berechtigung haben könnte. Ich habe nun eine andere Überschrift gewählt, von der ich meine, dass darauf der Herr Jesus besonders abzielt. Es geht in dieser Lehrrede des Herrn nicht darum, dass man durch Trickserei sich einen Vorteil verschafft, sondern dass man vorausschauend lebt. Welche Lehre ich für mein Leben aus diesem Wort Gottes gezogen habe, nun, ihr werdet es heute hören. Hier erstmal der Bibeltext. Da heißt es. Er sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann. Der hatte einen Haushalter und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleuderte. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er aber sprach, 100 Bart Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Er aber sagte, 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Erstmal, wem gilt eigentlich diese Rede? Ganz klar, das sehen wir schon in Vers 1, seinen Jüngern. Offensichtlich ist das nicht eine Anweisung des Herrn Jesus an alle Welt, sondern nur an seine Jünger. Diese Jünger sind auch deshalb seine Jünger, weil sie die Wertmaßstäbe des Herrn Jesus angenommen und danach leben wollen. Die doch noch verlorenen Menschen aus der Welt, die haben andere Maßstäbe. Da kann man sich vielleicht auch ganz gut in diesen untreuen Verwalter hineinversetzen und sich auch mit ihm identifizieren. Er sorgt durch Tricks, wie man sein Schäfchen ins Trockene bringt. Dass dieser Haushalter wirklich ungerecht war, sieht man an Vers 8. Da heißt es, und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, weil er klug gehandelt hat. Und hier ist auch schon ein kleiner Stolperstein. Es ist nicht klar ersichtlich, wer dieser Herr ist. Es könnte der Herr des Verwalters sein, der bei allem Verlust, den er erlebt hat, doch irgendwie auch Respekt dem Verwalter gegenüber zollt. Kann sein. Es kann aber auch der Herr Jesus sein, der jedoch nicht die Ungerechtigkeit lobt, sondern die Klugheit des Verwalters, weil er klug gehandelt hat. Aber ungerecht handeln ist dem Jünger grundsätzlich verboten. Deshalb wird auch in diesem Abschnitt davor gewarnt, und zwar vor der Ungerechtigkeit. Da steht einmal, die Ungerechtigkeit wird der Treue gegenübergestellt. Da heißt es ja einmal in Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und dann das Negative, wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Also diese Rede gilt nur denen, die Maßstäbe des Herrn Jesus schon für sich angenommen haben, die gerecht und treu leben wollen. Es sind eben seine Jünger. Und diese sollen jetzt bitte von dieser Geschichte etwas lernen. Tja, was kann man da lernen? Was ich hier von dem Herrn Jesus gelernt habe, möchte ich euch weitergeben. Einmal, denke an deine Zukunft. Dieser Verwalter hatte wirklich in Saus und Braus gelebt. Die Güter seines Herrn hatte er mit vollen Händen verschleudert. Es sieht so aus, dass er zuerst überhaupt nicht an seine Zukunft dachte. Vielleicht meinte er, der Herr ist so dumm, ja, der merkt das gar nicht, was ich da alles mit seinem Geld da mache. Aber dann traf ihn die Nachricht. Dein Job geht zu Ende. Also, ich bin draufgekommen, du wirst entlassen. Dein schönes Leben auf meine Kosten ist bald vorbei. Und jetzt tut der Verwalter etwas, worüber auch wir grundsätzlich nachdenken sollten. Er überlegt, na, wie geht's denn eigentlich weiter? Was mache ich jetzt? Er überlegt auch, welche Möglichkeiten er hat. Denn er war sich sicher, mit meinem Herrn kann ich jetzt nicht mehr verhandeln. Er lässt sich jetzt nicht mehr irgendwie überreden. So auch für uns, für mich, alles, was hier auf der Erde ist, ist endlich. Und was kommt danach? Der Verwalter dachte nach. Denkst du auch über dein Leben nach, über dein Leben als Christ nach? Es ist ja für Christen geschrieben, für Nachfolger Jesu, für seine Jünger. Das nächste, was mir aufgefallen ist, ist dies: Nutze deine Möglichkeiten. Nachdem der Verwalter also alles abgewogen hat und auch sein Ziel definierte. Aha, er hatte auch ein Ziel. Was für ein Ziel denn? Ja, dass er wollte in den Häusern aufgenommen werden, und zwar von denen, über die er jetzt noch Einfluss hat. Also in Vers 4, da heißt es: Ich weiß, was ich tun will. Und dann kommt das Ziel: damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Ja. Jetzt kann er noch was tun. Wenn er entlassen ist, dann ist das vorbei. Dann kann er nichts mehr tun. Und das tadelt der Herr Jesus auch nicht. Ja. Er tadelt nicht, wenn ein Jünger den Wunsch hat, dass es mit seinem Leben gut zu Ende geht. Dass er da auch Vorsorge trifft. Ja, ich glaube, dass Gott mal grundsätzlich seinen Menschen einen Selbsterhaltungstrieb gegeben hat. Ja. Dass es gut wird mit meinem Leben. Es ist nicht falsch, dafür zu sorgen. Dass es, wie gesagt, dass es ein gutes Ende nimmt. Und dass man nicht betteln muss. Der Noch-Verwalter tat das, was in seiner Macht stand, um nicht betteln oder graben zu müssen. Übrigens wissen wir nicht, warum er nicht graben konnte. Steht ja hier. Graben kann ich nicht. Vielleicht hatte er so weiche Hände gehabt. Aber es kann gut sein, du, später werde ich Fragen beantworten, Uli. Ja, wir wissen nicht, wie seine Statur war. Es kann gut sein, dass er vielleicht eine Behinderung hatte und dann nach dem Entlassen, dass er tatsächlich nur noch betteln konnte. Steht ja hier nicht. Er nutzte aber die Möglichkeit, hinterher gut aufgenommen zu werden und somit nach seiner Entlassung gut auch weiterleben zu können. Wie machte er das? Wir sehen es. Er verringerte in seiner Stellung die Schuld der Schuldner seines Herrn. Dies war rechtskräftig. Das heißt, der Herr konnte hinterher, nachdem er den Mann entlassen hat, nicht sagen: Also bring mal alle die Schuldscheine, ich mache mal das alles wieder rückgängig, was hier mein Verwalter gemacht hat. Das konnte er nicht. Es war also klar. Er war in seinem Dienst als Verwalter bis zum Schluss noch berechtigt. Nach der grundsätzlichen Aufforderung, denke an deine Zukunft, heißt es hier: nutze deine Möglichkeit, um deine Zukunft zu verbessern. In Vers 8 gibt hier es eine Zusammenfassung des Vorherigen. Der Herr lobt den Haushalter, weil er klug war. Wie gesagt, er lobt nicht, weil er vorher betrogen hatte. Aber er war schlau. Seine Zukunft wurde durch sein Handeln ins Positive für ihn gewendet. Nun beginnt der Herr Jesus, die Schwerpunkte dieses Ereignisses zu erläutern. Einmal sagt er: Die Kinder der Finsternis, also die Leute, die ohne Gott leben, sind in diesem Punkt, klüger als die Kinder des Lichts. Warum sagt der Herr Jesus dies? Sind nicht die Kinder des Lichts auch dadurch aufgefallen, dass sie dem Licht folgen und somit Orientierung für ihr Leben finden? Müssen sie nicht klüger sein? Nein, es sieht so aus, dass sie in diesem Punkt dümmer sind. Aber wenn der Himmel doch für die Kinder des Lichts schon sicher ist, haben sie denn nicht dann schon genug vorgesorgt? Wurde ihnen denn nicht schon das alles durch den Herrn Jesus erkämpft, weil sie glauben und dann auch geschenkt? Ist es nicht so? Hören wir den Herrn Jesus weiter reden. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Der Herr Jesus spricht hier nicht mehr von der Geschichte, sondern er sagt, ich sage euch. Er spricht also hier direkt die Jünger an. Und was sollen sie tun? Sie sollen sich Freunde machen. Okay. Wir wissen, wie wir Freunde bekommen oder wie wir Freunde machen können. Man beginnt ein Gespräch mit einem Menschen, verbringt Zeit mit ihm, lädt ihn zum Essen ein, redet über sein Hobby, interessiert sich an diesen Menschen und man, ja, verbindet quasi so etwas, das eigene Herz mit dem Herz des anderen. Und bis man dann wirklich einen Freund hat, da vergehen manchmal Jahre. Und in Bayern kann es noch ein bisschen länger dauern. Aber was garantiert nicht hilft, ist, dass man einem Menschen Geld gibt oder mit Geld ihm die Laune irgendwie hebt. Das hat der verlorene Sohn ein paar Verse vorher auch schon erlebt und ging dabei kräftig baden. Also kennt ihr vielleicht die Geschichte vom verlorenen Sohn und so weiter, ja, wie er dann in der Wirtschaft war. Wie ist das denn zu verstehen, Freunde machen mit dem ungerechten Mammon? Oder wie es bei uns heißt, mit dem Geld. Am leichtesten kann man noch verstehen, dass das Geld ungerecht ausbezahlt wird. Die Tatsache möchte ich aber jetzt nicht weiter vertiefen. Es geht also tatsächlich um Geld. Und zwar um dein und mein Geld. Es geht um das Geld der Jünger. Das, wenn du ein Jünger bist, dann geht es um das, was du auf deinem Bankkonto hast und was du in deinem Geldbeutel hast oder sonst wo noch hast als deine Wertgegenstände. Gut. Der dritte Punkt, kümmere dich um ewige Freundschaft. Also es geht um Geld, wie ist es aber mit dem Rest hier zu verstehen? Die ewigen Hütten sind sicher nicht Plätze auf dieser Erde. Es sind Plätze in Gottes ewigem Reich. Wir können davon ausgehen, dass es wirklich echte Plätze sind, so wie es auch um wirklich echtes Geld geht. Aber wie können diese Menschen durch mein Geld Freunde werden, die dann noch im Himmel sind? Ich kann mir dazu noch Folgendes erklären. Mission benötigt Geld. Und zwar schon immer. Missionare brauchen die Unterstützung von anderen Mitchristen. Mitchristen haben Evangelisten beherbergt, ihnen zu essen gegeben und sie auch materiell unterstützt. Auch heute wird die Mission durch Geldmittel entscheidend gefördert. Durch Mission werden Menschen für den Himmel gerettet. Und wenn ich dann 1 und 1 zusammenzähle, komme ich zu folgendem Ergebnis. Wenn hier diese Christin ihr Geld für Evangelisation und Mission ausgibt und dann dadurch Menschen gerettet werden, dann werden sie im Himmel auch der Spenderin sehr dankbar sein. Sie sind auch deswegen in den Himmel gekommen, weil hier auf der Erde, auf dieser Erde Jünger sind, die von Jesus gebraucht wurden und die auch ihr Geld gegeben haben und dieses Geld für andere investiert haben. Und was machen diese dann im Himmel? Nun, sie haben Gemeinschaft miteinander. Sie nehmen sie in ihre ewigen Hütten auf. Das heißt, nicht für immer. Man hat ja schließlich selbst eine Hütte. Aber man hat Gemeinschaft. Gemeinschaft auch mit dem, der durch das, was ich auch hier investiert habe, gesegnet wurde. Was ist aber mit dem Teilsatz, wenn ihr Mangel habt, zu verstehen? Hat man denn im Himmel Mangel? Nein. Man hat im Himmel Mangel, wenn man nicht nach dem lebt, was der Herr Jesus sagt. Ist das so? Grundsätzlich stimmt es, was der Uli hier gesagt hat. Man hat keinen Mangel. Auch derjenige nicht, der nach 1. Korinther 3, 15 Schaden leidet, doch wie durchs Feuer für den Himmel gerettet wird. Auch der hat nicht wirklich einen Mangel. Das heißt ja hier in 1. Korinther 3, Vers 15, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Genau. Er selbst aber wird errettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Auch dieser ist bei der Hochzeit des Lammes dabei, auch dieser ist Teil der Braut. Aber Jesus möchte nicht in erster Linie Jünger, die lediglich sich selbst als Errettete in den Himmel bringen. Also das heißt, nach dem Motto, ich bin gerettet, okay, die Liebe Christi ist bei mir Endstation, fertig, jetzt warte ich noch, bis die Entrückung kommt oder bis ich gestorben bin und tschupp, weg. Nein, so nicht. Seinem faulen Knecht hat der Herr Folgendes gesagt. In Matthäus 25, 26. Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Mit anderen Worten, wenn du schon selbst nicht arbeitest, dann hättest du wenigstens mein Geld arbeiten lassen. Denn dein Geld ist in Wahrheit, so sagt Gott, mein Geld. Ich habe dich mit allem, was du bist und hast, erkauft. Verstehen wir das? Es wird im Himmel Menschen geben, die sich bei anderen Menschen bedanken, weil sie ein Teil ihrer Errettung waren. Sicher, der Herr Jesus, dem gilt unser ganzer Dank, denn er hat sein Leben gelassen und hat alles getan, damit überhaupt ein Mensch gerettet wird. Aber wir werden auch dankbar sein demjenigen, der uns das Evangelium gesagt hat, der es nicht für sich behalten hat. Wir werden demjenigen auch dankbar sein, der irgendwie auch Mission unterstützt hat, dass ein Missionar überhaupt kommen konnte. Wir werden demjenigen dankbar sein, der irgendwie auch ein Traktat hat drucken lassen, wo wir etwas mehr von Gott erkannt haben. Wir werden demjenigen auch dankbar sein. Wenn du Missionswerke, Traktate, Fernseh-, Radiosender, Internetportale mit deinen materiellen Gaben unterstützt und dadurch kommen Menschen zum Glauben, dann werden diese es dir im Himmel danken. Sicher, wie schon gesagt, der erste, höchste und vornehmste Dank gilt unserem Erlöser. Aber du wirst dort im Himmel auch Menschen danken, die sich und auch ihr Geld dafür einsetzten, dass auch du die Rettungsbotschaft hören und annehmen konntest. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das hat Auswirkungen für deine persönliche Ewigkeit. Das möchte Herr Jesus sagen. Und letzter Punkt. Handle als treuer Verwalter. Ja, der Herr Jesus hat hier das Thema Geld nicht abgeschlossen, er vertieft es vielmehr. Er spricht in Vers 10 vom Geringsten und vom Großen, in Vers 11 vom ungerechten Geld und vom Wahren, in Vers 12 von dem Gut eines anderen und dem eigenen, in Vers 13 von zwei Herren, dem Geld und Gott. Dabei wird deutlich, dass das Geringste in Gottes Augen genau das ist, was das Gut auch des anderen manchmal so groß erscheint. Alles ist hier mal mit roter Farbe gekennzeichnet, wir als Verwalter dessen, dem alles gehört. Wir als Christen verwalten das Geld des anderen, das Geld Gottes. Dieses Geringste ist leider bei vielen Menschen das Höchste. Das Geld sichert dir die Zukunft. Das Geld sichert dir eine gute Versorgung. Es sichert dir Pflege, Erholung und so weiter. Das Geld beruhigt, wenn du in die Zukunft schaust. Und wenn du es nicht hast, ja, was ist dann? Ja, was dann? In Gottes Augen ist Geld, wie gesagt, das Geringste. Und so sollen seine Jünger es auch ansehen. Es ist nicht nichts, aber es ist so gering, dass man es nicht so sehr beachten soll. Was heißt es denn, im Geringsten treu sein? Was heißt es, im Geld ausgeben treu sein? Dem Herrn, dem doch das Geld gehört, hier sollen wir nicht wieder untreue Verwalter agieren. Nein, treu heißt, wie Jesus es will. Er ist der Besitzer. Und wir sind die Verwalter. Nun, wir haben es ja noch im Ohr. Freunde für den Himmel machen. Sicher, sich darüber Gedanken machen, wie kann ich finanzielle Mittel einsetzen, um das Reich Gottes zu fördern? Was wird von Gott dann auch versprochen? Und wenn du mit dem Geld, mit dem, was ich dir anvertraue, so umgehst, wie es mir gefällt, dann wirst du über Großes gesetzt. Aha. Was ist das Große? Na, ich weiß es nicht. Es scheint etwas zu sein, was erst im Himmel offenbar ist. Es muss nämlich vorher eine Beurteilung von Gott stattgefunden haben. Wie war ich hier gewesen? lassen wir uns da überraschen. In Vers 11 unterstreicht dies nun eine weitere Frage. Dabei wird deutlich, dass dieses Große auch das Wahre ist. Ja, da heißt es ja, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Das Wahre, welches alles andere in den Schatten stellt. Alles auf dieser Welt ist vergänglich, aber es gibt Wahres, das immer wahr bleibt. Das Geld, wie gesagt, ist das Gut Gottes. Wer treu ist, wird tatsächlich mit Besitz beschenkt, das einem dann auch wirklich gehören darf. Wer Schätze im Himmel sammelt, was immer das auch sein mag und was sich dahinter verbirgt, der darf sie behalten. In Vers 19 bei Matthäus 6 heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Nun kommt ein herausfordernder Abschlusssatz des Herrn Jesus und genau zu diesem Thema. Er ruft seinen Jüngern zu, dient dem richtigen Herrn. Hier gibt es kein Mittelweg, nicht ein bisschen so oder ein bisschen so. Du kannst dich nicht in den Dienst von Gott und dem Geld stellen. Es wird dich zerreißen und am Ende wirst du das eine hassen und das andere anhängen. Deshalb überlege, ob dich das Geld regiert und entscheide dich richtig. Wir wissen, Geld regiert die. Genau. Und das ist wahr. Wie ist es bei dir? Geld soll von uns gebraucht werden, ob wir viel haben oder wenig. Auch das Taschengeld soll von uns gebraucht werden. Dabei ist zu beachten, was wir mit dem Geld tun. Wir können nicht sagen, ja, weil ich ja bloß ein bisschen Taschengeld habe, deshalb muss ich mir jetzt eben diesen Handyvertrag, brauche ich ja, und geht alles drauf. Tut mir leid, Gott. Müsste ich ein bisschen mehr Taschengeld haben. Ihr werdet sicherlich auch uns, egal wie viel wir haben, zur Rede stellen. Wie habe ich mit dem, was er uns mir persönlich anvertraut hat, wurde, wie bin ich damit umgegangen? Sei nicht so wie der ungerechte Verwalter. Diene Gott mit dem, was er dir anvertraut hat, auch mit dem Geld, was er dir anvertraut hat. Zusammenfassend, seid ihr noch da? Gut, okay. Ich habe in diesem Abschnitt von dem Herrn Jesus gelernt. Martin, denke an deine Zukunft. Alles auf dieser Erde geht zu Ende. Hab das immer wieder im Blick. Ja, lebe eigentlich vom Ende her. Was soll am Ende herauskommen? In gewisser Weise hast du es in deiner Hand. Sicher hat Christus dich für den Himmel gerettet. Aber der Herr Jesus macht auch deutlich, dass das Leben im Himmel unterschiedlich ist. Nutze die Möglichkeit, die Gott dir gibt. Jetzt kannst du etwas tun. Jetzt kannst du Gottes Reich fördern. Und zwar in der Weise, wie du es dann im Himmel nicht mehr tun kannst. deine Lebenszeit, die bemessen ist, ist ein schönes Kapital, welches man gut und treu einsetzen kann. Mache dir Freunde für den Himmel. Gib alles dafür, dass du dort keinen Mangel erleiden musst, wenn du mit der letzten Wirklichkeit zusammentriffst. Wenn du erkennst, mit welch sinnlosen Dingen du dein Leben vergeudet hast und was Gott mit deinem Leben hätte anfangen können, wenn du es ihm nur konsequenter und hingebungsvoller anvertraut hättest. Freunde im Himmel zu haben, die auch dadurch in den Himmel gekommen sind, weil du auch dich hast von Gott gebrauchen lassen, das ist wirklich sehr schön. Weiter habe ich auch für mich gedacht, bedenke, wem du dienst. Gib Geld keine Chance. Regiere über das Gut, das dir anvertraut wurde, und gib es immer wieder dem, dem es gehört. Vielleicht habt ihr auch weitere Gedanken zu diesem Text. Das war jedoch das, was Gott mir offenbarte. Amen.